wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Heiße Phase im Eishockey. Es geht rein ins letzte DEL-Hauptrundenwochenende. Die Playoffs stehen an und ordentlich was los, auch in der NHL Trade Deadline. Und unsere Zielgruppe will einfach NHL-Eishockey. Die wollen einfach, dass wir über die NHL sprechen. Und im Telegram-Chat in der Bissl Hockey-Fankurve geht's ab zum Thema NHL. Alle Sekunde ab 5 Uhr in der Früh kommen da schon wieder die Posts rein. Deswegen sagen wir, ja, wir machen natürlich das, was die Zielgruppe will und sprechen natürlich auch über die NHL. Bernd Schwickerath, servus.
Guten Abend, Herr Fetzer.
Ja, DL, NHL, DL2, ich habe schon überlegt, über DL2 müssen wir in den nächsten Wochen dann, wenn es darum geht, ob Augsburg dann wirklich absteigt oder nicht, müssen wir natürlich auch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Aber aktuell ist es für mich halt die DL und die NHL und irgendwie schon eine ganz geile Zeit, finde ich auch, für Leute, die Eishockey gerne haben. Also ich finde, auch wenn es so klischee-mäßig ist, Vor-Playoff-Gefühl, Kribbeln ist schon da. Also ein Pre-Playoffs-Feeling hat sich schon eingestellt.
Ja, natürlich. Und außerdem ist das ja wohl altbekannt, dass März, April und Mai die geilsten Monate im Jahr sind, wenn man Sportfan ist. Du hast in allen Mannschaftssportarten gehen die Saisons zu Ende. Sei es die Ligen in den Ländern, da entscheiden sich die Meisterschaften. Dann gibt's in den ganzen Europapokalen jetzt die K.O.-Spiele. Es ist doch sensationell. Es ist doch die schönste Zeit. Und auch in Nordamerika, gut, da ist das natürlich der Sport, ist natürlich TV-technisch klug über das ganze Jahr verteilt. Ist jetzt nicht so, als hätten die da innerhalb von 3 Wochen irgendwie mehrere Finals. Wobei 2 haben sie schon, weil Basketball und Eishockey, also die beiden Sportarten, die natürlich auch in Europa gespielt werden, ist was anderes. Aber es ist einfach ein absoluter Traum, kann ich ehrlich sagen.
Die Football-Fans würden jetzt sagen, hä, was labert ihr da?
Und ja, und Baseball ist ja so. Also
Baseball-Fans sagt immer, Spring Training ist da zumindest, aber klar, es geht dann erst so richtig dann in den nächsten Monaten los. Aber wir schauen halt auf die DL und auf die NHL im Eishockey und wollen natürlich auch auf die Trade Deadline schauen, weil es auch, weil es viele Trades gegeben hat.
Wir schauen noch ein bisschen in die Schweiz und gucken, was der Herr Söderholm so macht. Aber gut, halt nicht.
Ja, wenn du das verfolgt hast, wenn du es genau verfolgt hast, wenn du mir genau erläutern kannst, was da läuft und was nicht läuft,
könnte natürlich auch. Nee, ich hätte das einfach irgendwie aus der Tabelle vorgelesen und so getan, als hätte ich die Spiele gesehen. Aber ja, gut, was schön. Nee, aber mal ernsthaft, ne? Ich meine, der SC Bern ist aktuell auf Platz 10, zuletzt 4 Niederlagen in Folge. Das ist so ein bisschen so Mannheim. Also noch schlimmer als Mannheim und natürlich auch in den letzten Jahren schon nicht gut. Aber irgendwie dachte mit Toni Söderholm würde da irgendwie alles gut werden. Naja, egal, wir schweifen ab.
Aber um bei Mannheim zu bleiben, logisch läuft es da nicht. Ich habe dann in Shorten News auch drüber gesprochen, kurz, Eiszeit FM, ausführlich.
Lang drüber gesprochen,
genau. Pressekonferenzen von Bill Stewart, dann wieder seine Aussage, dass alles in Ordnung ist. Dann schaust du das Spiel an und denkst dir, nicht unbedingt. Super interessant, weil ich mir immer noch vorstellen kann, dass die in den Playoffs halt dann wieder richtig anreißt. Ich würde die nicht in keiner Serie, zumindest im Viertelfinale, sind die für mich Außenseiter.
Nee, wobei ich sagen muss, wenn die jetzt, wenn die noch Sechster werden und spielen gegen Straubing.
Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass die Sechster werden. Also das ist schon sehr
unwahrscheinlich, aber du hast ja gesagt, in keiner. Deshalb müsste ich das Extreme aufnehmen. Nee, aber du hast recht, also wenn sie gegen Wolfsburg, Düsseldorf, Köln spielen, sind sie, finde ich, Favorit. Jetzt auch nicht haushoch, jetzt nicht so, wie man eigentlich vor der Saison gedacht hätte oder vielleicht grundsätzlich vom Papier her denken müsste, weil halt der Trend nicht für sie spricht. Und bei den anderen dreien, vor allen Dingen bei Köln, auch bei Wolfsburg, bisschen noch bei Düsseldorf, ist halt der Trend besser. Aber wenn die wirklich auf Straubing treffen sollten, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich sagen würde, ja, Mannheim kommt weiter oder Mannheim ist für mich eher das Team, was weiterkommt.
Da sind bei Straubing dann die letzten beiden Jahre im Hinterkopf, ja, als die Adler Mannheim da so ein zartes Pflänzchen gesät haben und weißt du noch damals, Pavel Groß, Torwart raus, eigentlich schon raus und dann das Ding noch gedreht und zack, eine draufgegeben und die Saison darauf gleich wieder Straubing, obwohl die Heimrecht hatten rausgehauen. Aber Straubing mit Heimrecht, ja, gegen die willst du dann im Viertelfinale auch als Adler Mannheim, glaube ich, nicht spielen. Das stimmt schon. Aber vergiss nicht, dass es immer so ist, auch in den letzten Jahren immer so gewesen ist. Du hast die Hauptrunde, denkst du, oh ja, okay, die könnten weit kommen, oh, die haben schon gut ausgesehen. Dann kommen die Playoffs und irgendwie dann doch immer wieder eine andere Saison. Also da, aber ich finde es sehr, sehr interessant zu verfolgen, ob jetzt Ingolstadt mit dieser super Hauptrunde, ob die jetzt auch mal in den Playoffs durchziehen können, vielleicht sogar zwei Playoff-Runden gewinnen können, was Straubing macht, eben mit dem Heimrecht, wenn sie es haben. Ob Düsseldorf dann in den Playoffs genauso gut aussieht, wie sie jetzt in der Hauptrunde in der Schlussphase aussehen. Ob München das so komplett durchziehen kann, ob Mannheim ja, es wieder rumreißen kann. Also da gibt es echt so viele Fragen. Und das, allein deswegen habe ich schon Bock auf diese Spiele. Und stimmungsmäßig, merkst du es jetzt auch schon, wenn die in den letzten Hauptrunden spielen. Die Fans spüren es auch, dass es in Richtung Playoffs geht.
Ja, und sie kommen ja auch wieder, ne? Also die Zuschauerzahlen, gestern war ja, also am Mittwoch war ja die Pressekonferenz, die, ja, das war ein Videocall, jetzt nicht richtig Pressekonferenz in dem Sinne, mit Gernot Trübke, dem DEL-Chef und jemandem von der Telekom, und da wurde ja auch gelobt, ne? Also nicht nur vor den Fernsehern und vor den sonstigen Bildschirmen, konnte man ja eher davon ausgehen, dass viele Leute, ne, haben sie auch gesagt, sich in Corona-Zeiten halt so sehr daran gewöhnt haben, das zu gucken, dass Sportstreaming halt da so populär geworden ist, weil die Leute halt mehr zu Hause waren und die Leute haben es einfach danach nicht abbestellt, aber die Leute kommen trotzdem auch wieder in die Halle. Klar, Anfang der Saison nicht, das war echt schwierig, da sogar weniger als auch in anderen Sportarten im Eishockey, aber jetzt aktuell sieht absolut top aus, ne? Also obwohl Köln gerade überhaupt keine Heimspiele hat als Zuschauerkrösus, hast du diverse Spiele, also deutlich über 5.000, nicht selten sogar über 10.000, also ja, es läuft wieder, ne?
Und was irgendwie, klar, wenn also sie müssen es ja auch so präsentieren oder wollen es wahrscheinlich so präsentieren, aber das Geile ist ja eigentlich auch, dass sowohl in den Stadien die Zuschauerzahlen passen, als auch eben weiterhin sich bei Magenta die Leute das anschauen. Also kann man schon so ein bisschen sagen, dass das Eishockey ja zumindest nicht verloren hat in den letzten Jahren, sondern vielleicht eher gewonnen hat. Also
ja, also ich meine sogar besser denn je, ne? Also der Herr Thiel war das ja von der Telekom und der hat gesagt, 19 Millionen haben jetzt schon eingeschaltet, Rekord ist 20 Millionen und der Rekord bezog sich ja auf die komplette Saison inklusive Playoffs. Und es werden ja wahrscheinlich schon im Viertelfinale wird dann die 20 Millionen Marke geknackt, ne? Also das sieht ganz gut aus.
Ich bin morgen in Augsburg am Freitag zum vorerst letzten Mal, wobei vorerst ja dann auch irgendwie September heißen könnte, darf man auch nicht vergessen. Ja, ganz interessant für dich, weil das Spiel ist ausverkauft gegen die Eisbären Berlin und dann fahren die Augsburger Fans dann am Sonntag noch nach Frankfurt mit massig Sonderzügen, Sonderbussen, Bussen. 1878, aber letztes Mal war ich, als ich im Kurt-Frenzel-Stadion war, 1878 kostet ein Ticket für den Bus und 1878 kostet auch ein Ticket dann für Spiel, ne? 18,78 Euro. Du verstehst den Hintergrund, ja?
Also, weil Nico Sturm die 78 hatte, ja, in Colorado, meinst du? Ja? Das war doch so, ne? Ja. Nee, aber das finde ich aber echt einen günstigen Preis, weil ich meine, Augsburg und Frankfurt sind jetzt auch nicht gerade komplett um die Ecke, ne? Also, und gerade heutzutage, da zahlst du für so eine Tour wahrscheinlich normalerweise wahrscheinlich ab 50 Euro aufwärts, ne? Also geschweige denn, wenn du irgendwie mit der Bahn fährst oder mit dem eigenen Auto mit nicht so vielen Leuten, ne?
Also jeweils Tickets, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe,
aber ja, Video, trotzdem Tickets so viel also, und, ja. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Dankeschön, ne? Oder so eine Entschuldigung. Lief halt nicht so geil.
Ja. Trotzdem wird es dann morgen auch nicht so sein, wie es sonst ist, mit ausverkauftem Haus von der Stimmung her. Also das ist sicherlich ein Thema jetzt in der Saison gewesen, wo es dann vor allem hinten raus in der Saison einfach nicht mehr so gepasst hat zwischen Mannschaft und Fans. Und dann ist es natürlich ein geiles Spiel, weil die Eisbären zu Gast sind und natürlich gewinnen müssen. Und irgendwie, ich habe es im Newsletter geschrieben, den ihr übrigens kostenlos abonnieren könnt. Für mich die Saison die Playoff-Chancen der Eisbären Berlin wie ein Blinker beim Auto. Sehe ich nicht. Ja, weil, also, dann denkst du, wir haben letztes Mal auch gesprochen und Sebastian hat gemeint, Grüße übrigens, Sebastian, Grüße, ja, schön.
Ich besitze übrigens auch einen Boston Celtics Pulli. Das ist vielleicht nicht ganz so weich, aber dann werdet ihr später drüber lesen.
Ja. Also auf jeden Fall letzte Woche, ja, die schaffen das nicht mehr, dann, wenn die Bremerhaven schlagen und nicht nach Penaltyschießen war es in der Verlängerung, Penaltyschießen, verlieren, dann sind die jetzt Zehnter aktuell und haben es selber in der Hand und so hat es halt Frankfurt selber in der Hand und irgendwie immer, wenn dann doch wieder die Chance da ist, haben das wieder auf gut Deutsch Punkt. Ja, mal schauen, was sie am letzten Wochenende machen.
Verkackt haben sie.
Ja, aber krass, oder? Weil irgendwann hat man das Gefühl, ja, jetzt kommen sie. Aber so eine richtige Siegesserie, du sagst ja mal 4-5 überzeugend hintereinander nach 60 Minuten, die hat es halt einfach gar nicht gegeben. Und gut, die hätte,
brauchst du in der Regel aber auch nicht, um Zehnter zu werden.
Ja. Allerdings mit dem Abstand halt, schon.
Ne? Genau. Allerdings, wenn du halt so viel verlierst am Anfang, dann brauchst du sie vielleicht doch mal. Ne? Ja. Aber jetzt fällt mir gerade was anderes ein. Also ich meine, du hast ja schon lang und breit schon mal über die Fans in Augsburg erzählt und dass es noch Proteste gab und geschwiegen wird oder zumindest nicht organisiert angefeuert wird in den letzten Wochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das am Freitag ist. Also nicht, dass man die eigene Mannschaft jetzt nochmal irgendwie feiern will. Das hat sie ja in den Augen der Fans nicht verdient. Aber es wäre ja für die Augsburger trotzdem zumindest mal eine Genugtuung, wenn man Berlin schlägt und die dadurch rausschießt, weil erinnern wir uns bitte an das Spiel Berlin-Augsburg mit den Fehlentscheidungen, wo ja auch nicht alle natürlich, aber bei Social Media reichen ja manchmal 2-3 Leute, dass es dann so einem vorkommt, als würden es alle so sehen. Da gab es ja auch war so hämische Kommentare von den Berlinern, ne? So in die Richtung, ja Pech, ja, müsst ihr halt Schiris, sind halt gekauft, haha, lustig und so. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein paar Augsburger gibt, die sich denken so, egal, unsere Saison ist verkackt, aber morgen spucken wir euch mal richtig in die Suppe, damit eure kleine Hoffnung auch dann weg ist.
Wobei, wenn du schon ansprichst, auch nochmal dazu, wenn du dir jetzt den Abstand anschaust zwischen Augsburg und Berlin, dann klar wäre es damals dann, wenn Augsburg gewonnen hätte und sie haben ja geführt in der Schlussphase, ja, wäre es eng gewesen, aber jetzt sind es halt, also kann mir keiner erzählen, dass es dann insgesamt noch eng geblieben wäre. Ich meine, das sind 22 Punkte sagen, zwischen den beiden Mannschaften. Ja.
Genau, es wäre auch Schwachsinn zu sagen, dass dieses eine Spiel das entschieden hat. Aber trotzdem, emotional war es zumindest so, das Spiel, wenn wir jetzt gewinnen, weil dann wären die Eisbären auch, also nicht nur, dass die Augsburger dann eine gute Phase gehabt hätten, sondern die Eisbären wären dann ja natürlich auch noch mal viel mehr in die Krise gekommen. Und das hat dann beides nicht funktioniert. Und deswegen war das natürlich schon, sag ich mal, ein Meilenstein auf diesem Weg der Saison, aber natürlich jetzt nicht der einzige.
Ja, die Stimmung, also die letzten beiden Male, ich war zweimal, habe ich kommentiert aus dem Kurt-Frenzel-Stadion. Das erste Mal wurde dieser Stimmungsboykott oder Boykott ist vielleicht übertrieben. Die Ultras haben eben angekündigt, dass sie nicht mehr organisiert die Mannschaft unterstützen. Das erste Mal und dann war ich nochmal seitdem. Und es sind ja auch nicht nur die Ultras, die anfeuern und jubeln, aber es sind halt die, die das Ganze schon anheizen. Und es kommt da vereinzelt was, es kommen natürlich schon Reaktionen auf Tore oder auf Chancen oder auch auf Schiedsrichterentscheidungen. Es kommt halt nicht ein ganz so lautes Ey und nicht von allen. Es passiert schon was, aber es ist, wenn du es kennst, so wie es sonst ist. Es ist wirklich so, und ich merke das beim Kommentieren auch, oder insgesamt, wenn ich da sitze, es fehlt einfach was. Also diesen Eindruck gab es ja damals, als die Stadien leer waren. Das war komplett anders, also wirklich total ungewohnt, logisch. Und beim Kommentieren auch, weil die einfach dieser Teppich und auch die Reaktionen der Fans auch für den Kommentar einfach gefehlt haben. Auch um teilweise mal auf Situationen zu achten, die jetzt vielleicht abseits der Scheibe sind. Ja, wenn auf einmal da so ein Gegrummel losgeht, dann musst du irgendwie schauen, wo passiert da gerade was. Und jetzt ist es auch so, ich meine, da sitzt du da noch Vorbereitung, dann kommt eine Mannschaft aufs Eis. Und es passiert nichts. Also normalerweise wird halt die eine gnadenlos ausgepfiffen und die andere wird halt gefeiert. Also die eigene natürlich gefeiert. Aber es passiert nichts. Und denkst, kommt jetzt wirklich die Mannschaft? Ja, die kommt. Okay, irgendwie komisch. Es gibt keine Reaktion. Und genauso dann im Spiel auf gewisse Situationen, auf Chancen, auf dann doch Schiedsrichterentscheidungen oder nicht gegebene Strafen, auf Tore auch. Alles ganz, ganz weird. Und trotzdem ausverkauft und trotzdem sechstbester Zuschauerschnitt der Liga. Völlig verrückt. Also irgendwie völlig verrückt.
Ja, das ist echt verrückt. Ich glaube aber, das liegt auch daran, also es gibt ja viele Kritiker und Kritikerinnen der Ultraszenen, die immer sagen, ja, das ist nicht spielbezogen und das ist immer lalala und hat irgendwie gar nichts damit zu tun. Und das mag in Einzelfällen auch stimmen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese Leute die Stimmung vorgeben und dass diese Leute die Stimmung vor allen Dingen besser machen und dass die Stimmung auch am Köcheln halten. Ne? Weil es wird ja immer so darüber geguckt, gerade auch hier in Düsseldorf, Bremenstraße, das war ja immer die beste Stimmung der Welt. Ist natürlich völliger Schwachsinn. Ne? Klar gab es da überragende Momente, auch Situationskomik und alles, aber natürlich gab es da auch Spiele, wo einfach mal 10 Minuten am Stück die Fresse gehalten wurde, weil es 0-4 stand oder so. Ne? Das wird im Nachhinein natürlich immer so dargestellt, als wäre das immer die argentinische Superstimmung gewesen. Stimmt natürlich nicht. Und so ist das natürlich auch jetzt in anderen Hallen nicht. Trotzdem muss man sagen, wenn die Leute, die die Stimmung halt vorgehen, die noch zentral im Block stehen, das darfst du auch nicht vergessen, die stehen ganz mit im Herzen der Kurve meistens, wenn die dann auch nicht singen, ja, dann fangen andere halt auch von sich aus gar nicht an, weil die halt über die letzten 10, 15, 20 Jahre gewohnt sind, dass es da eine Gruppe gibt, die die Stimmung vorgibt. Und wenn das auf einmal fehlt, dann fangen die anderen ja nicht an, sofort wieder wie in den 80ern situationsbezogen irgendwie irgendwas zu singen. Das würde wahrscheinlich wieder 2 Jahre dauern, bis sich da eine neue, richtige Stimmung entwickelt, aber das passiert nicht innerhalb von ein paar Wochen.
Und also es ist ja nicht nur Augsburg, wo sich die Fans jetzt mal in den letzten Wochen sehr deutlich gemeldet haben. In Mannheim genauso, in Iserlohn gab es Tapeten. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, klar kannst du immer sagen, nehmt euch nicht so wichtig. Ja, das ist auch oft die Reaktion, die es gibt, wenn Ultras sagen, wir boykottieren jetzt oder wir fordern mehr. Ich finde auch, es hat eine Grenze, also irgendwie die Mannschaft dann vor die Kurve zitieren und was weiß ich und gebt euer Trikot her und solche Sachen, die man aus dem Fußball teilweise auch kennt, drüber. Aber man muss sich das mal vorstellen, wie viel Leute teilweise dafür investieren, Fan einer Mannschaft zu sein. Und wirklich im Eishockey unter der Woche teilweise, hey, da bist du teilweise in Schwenningen und da sind aus Bremerhaven 5 bis 10 Leute da. Und du denkst, wie kann das eigentlich funktionieren, dass ihr da am Dienstagabend in Schwenningen seid, durch die ganze Republik fahrt und andere, die halt zu Hunderten ihre Mannschaft auswärts unterstützen und halt einfach auch eine Stange Geld einfach da lassen. Insofern, dass die dann auch was sehen wollen und zumindest Einsatz sehen wollen, verstehe ich schon.
Absolut. Und ich finde auch immer diese Debatte so lächerlich, wenn sich Leute über die Spruchbänder beschweren, nach dem Motto, ja, das ist doch nur so eine Minderheit, da stehen wir doch gar nicht alle hinter. Nicht immer so, in Ordnung. Aber dann mal doch einfach was dagegen. Dann mal doch beim nächsten Spiel ein Plakat, was genau das Gegenteil zeigt. Aber das macht ja dann auch keiner. Und das sind die gleichen Leute, die dann oder teilweise auch auf dem Sitzplatz sitzen, die 60 Minuten das Maul nicht aufkriegen. Und wenn dann die Leute, die sonst die Stimmung machen, auch mal still sind, dann ist man irgendwie sauer auf die und denkt sich, als hätten die irgendwie die Funktion, als wären die deswegen da, als hätte man deren Engagement quasi genauso mit der Eintrittskarte mitgekauft wie von den Leuten auf dem Eis. Das ist auch immer so eine komische Anspruchhaltung den aktiven Fans gegenüber, ne? Also absurd.
Und den Fan gibt's halt einfach nicht. Jeder geht aus einem anderen Grund dahin und wenn ich, also genau. Wenn du mit Augsburg mit Leuten sprichst, die da auch seit Jahrzehnten in jedes Spiel gehen, die kommen wieder, die sind vielleicht auch unzufrieden, aber die äußern es dann halt nicht mit Spruchbändern, sondern die schimpfen dann vielleicht im Spiel mal oder sie sagen, wir unterstützen die Mannschaft trotzdem, aber es passt uns nicht, was da passiert ist.
Schreiben da das Internet voll nachher.
Genau, ne? Entweder auch, ne? Ja, oder man ist einfach unzufrieden, wie die Mannschaft spielt, aber sagt, okay, das ist einfach mein Club, ich bin da schon immer, mein Papa, meine Mama, meine Großeltern waren schon da mit mir, ich komme, egal was passiert, also das gibt es ja auch. Und in Augsburg gibt es Leute, die mir erzählen, hey, nächstes Jahr 26 Mal ausverkauft. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ohne Witz, also dass da nur noch 2500 kommen, weil die DEL 2 spielen, vergiss es. Da wird's vielleicht nicht ganz so voll sein wie in der DEL, weil es doch Leute gibt, die einfach dann Erstliga-Hockey sehen wollen, aber die seit Jahren kommen, werden weiterkommen, denke ich.
Definitiv, weil das ist ja, wir sagen ja immer, Eishockey ist so ein lokaler Sport, ist er ja auch. Und ich glaube, 3/4 der Leute gehen dahin, um die eigene Mannschaft zu sehen. Also natürlich kennt man das, dass Derbys voller sind, dass wenn die Adler kommen, wenn die Eisbären kommen, wenn die Haie kommen, dass dann die Hallen in der Regel ein bisschen voller sind, als wenn andere Mannschaften kommen. Das ist auch klar. Aber meiner Meinung nach der Stamm, die Leute, also Dauerkarten ja sowieso, aber auch Leute, die vielleicht so, keine Ahnung, 10, 15 Mal in der Saison kommen, die suchen sich dann auch nicht immer nur die Highlights raus. Ne? Weil die Leute wollen an sich ihre eigene Mannschaft sehen. Und das wollen sie auch nächstes Jahr sehen. Und dann kommt ja immer das dazu, in der Regel, wenn du absteigst, bist du ja in der Liga drunter eher eine bessere Mannschaft. Und wenn du wieder mehr anfängst zu gewinnen, dann freuen die Leute sich auch. Weißt du, dann gehen die Leute auch, ist ja völlig egal, ob die dann gegen, keine Ahnung, Dresden spielen oder gegen Berlin. Wenn die das Spiel gewinnen und die Stimmung war gut und ihre Mannschaft gewinnt 5-1, dann gehst du glücklich nach Hause und kommst eher wieder, als wenn du 0-4 verlierst. Und da ist die Liga eigentlich völlig egal. Ja. Gerade in der Stadt, wo ja Eishockey auch eine große Nummer ist und eben nicht nur Eventpublikum anzieht. Ne?
Und das Niveau in der DL2 ist in den letzten Jahren auch besser geworden. Es wird wahrscheinlich technisch hochwertigeres Eishockey gespielt. Also denkst du wahrscheinlich auch nicht so, oh, wo sind wir da jetzt gelandet? Sondern da muss halt auch ein Absteiger, sehen wir jetzt aktuell bei Krefeld, muss ja dann verstrecken, dass man da richtig vorne mitspielt. Weil es dann doch halt 4, 5, 6 Mannschaften gibt, die was können. Ja. Also richtig was können auf hohem Niveau. Ja, was machen wir im letzten Wochenende? Also hier Platz 4 haben wir natürlich noch mit Mannheim. Straubing kommt da, glaube ich, nicht mehr raus. Ja, kann auch noch passieren, kann so viel passieren. Straubing hat aktuell 94 Punkte, Mannheim 93, Düsseldorf 91, Wolfsburg 90, ja, ist es eng. Köln dann auch noch mit dabei im Kampf um Platz 6. Dann kommt der Cut. Du hast wahrscheinlich schon eigentlich so gut wie sicher Bremerhaven gegen Nürnberg, was sich für Nürnberg super rentiert, weil die am Sonntag in Bremerhaven spielen. Das heißt, die können da dann gleich bleiben vor der ersten Playoff-Runde. Ja. Und dann halt natürlich um 10, ne, mit Frankfurt, Schwenningen und Berlin. Ich denke, das ist der Dreikampf. Also ich glaube, Iserlohn mit einem Spiel, das sie noch haben. Und ich glaube, das wird nicht mehr hinhauen. Was auch nee, Wahnsinn ist.
Ja, weil die anderen auch gegeneinander spielen. Ne? Ja, also, ja. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber ich meine, sind das so mal direkte Duelle? Nenn doch mal deine Top 3 Spiele, auf die du Bock hast am Wochenende.
Ja, natürlich habe ich Bock auf den Freitag.
Ja, schon im Stadion gesagt,
ja, das ist ja völlig klar.
Aber rein sportlich jetzt.
Sportlich gesehen, ja, schaue ich schon auf die. Die halt noch wichtig sind jetzt um Platz 10 vor allem. Also eigentlich ist es dann beide also Eisbären-Spiele. Ja, beide Eisbären-Spiele. Also, weil ich hoffe dann mal für die Spannung, dass Berlin in Augsburg gewinnt und dann kannst du ja zwischen Berlin und Schwenningen echt so ein komplettes Finale haben. Frankfurt hat dann noch das Heimspiel gegen Augsburg. Also da kann man wahrscheinlich schon sagen, am Sonntag die Parallele Berlin-Schwenningen und Frankfurt gegen Augsburg. Augsburg dann da schon auch wieder mit viel Unterstützung von den Auswärtsfans. Augsburg hat die Möglichkeit, sowohl Berlin als auch Frankfurt was zu versauen. Und ich weiß, du schaust eher so in Richtung Platz 6, weil es natürlich auch interessant ist, was bei der Düsseldorfer EG passiert. Aber die Fallhöhe ist natürlich jetzt für Berlin schon sehr, sehr groß. Und nicht mehr weiterspielen zu dürfen, also nicht mehr die Chance, erste Playoff-Runde zu bekommen, ist schon mal härter, als irgendwie aus den Top 6 rauszurutschen. Klar, alles wichtig, Heimrecht auch wichtig, direkte Playoff-Qualifikation, logisch, da hast du nochmal fix 4 Spiele und fix 2 Heimspiele, wenn du im Viertelfinale bist. Aber irgendwie Elfter zu werden, das ist dann schon der Super-GAU.
Ja, aber ich finde, also natürlich grundsätzlich ist es eine Katastrophe für Berlin, nicht in die Playoffs zu kommen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde, man muss ja auch so ein bisschen gucken, wo man aus den letzten Wochen herkommt. Und wenn Berlin jetzt nicht reinkommt, ist es natürlich eine Enttäuschung. Aber es ist jetzt auch kein Schock, weil es ja eigentlich vor Wochen schon viele sich wahrscheinlich damit abgefunden hatten, dass sie es nicht mehr schaffen. Wenn wiederum aber Mannheim oder Düsseldorf aus den Top 6 rausfallen, gut, bei Mannheim müsste schon sehr viel passieren, aber ist auch theoretisch möglich. Aber wenn Düsseldorf noch rausfällt, dann ist die Laune hier nicht so geil. Weil du hattest zwischenzeitlich irgendwie 8 oder 9 Punkte Vorsprung und das ist schon was anderes. Und da kommen wir direkt dann zu meinem Spiel, ist natürlich am Freitag Düsseldorf-Wolfsburg, weil dann auch noch zwei Teams gegeneinander spielen, die auf 5 und 6 stehen, nur einen Punkt auseinander. Also der Sieger ist in
Wolfsburg.
Playoffs.
In Wolfsburg,
genau, in Wolfsburg, richtig. Der Sieger ist durch. Und der Verlierer muss echt zittern. Und dann am Sonntag finde ich eigentlich, also klar, theoretisch, wenn sie beide verlieren, wenn sie beide gewinnen am Freitag, nämlich Mannheim und Düsseldorf, dann wird Sonntag richtig lustig, weil dann passiert nämlich das Gleiche wie bei Bremerhaven gegen Nürnberg, dann spielen die gegeneinander und spielen um das Heimrecht eine Woche später gegeneinander wieder im Viertelfinale. Das wäre natürlich auch eine Geschichte. Ne? Aber ein Spiel, was auch absolut Potenzial hat, entweder die größte Party des Jahres zu werden oder die größte Katzenjammer des Jahres, ist für mich Köln gegen Bietigheim.
Ja, habe ich auch gerade drauf geschaut. Aber so angeteasert hast du mir gedacht, welches
ist genau da. Ausverkauft, ne? Das ist ausverkauft. Das erste Heimspiel für die Haie seit 9 Auswärtsspielen. Das Ding ist ausverkauft. Mit mehr als 18.000 Zuschauern. Moritz Müller wird geehrt für sein 1.000. Spiel. Und es kommt der Tabellenletzte und du musst ihn abschießen, um auf Platz 6 zu kommen. Eigentlich ist alles angerichtet für die Mega-Party bei den Haien. Aber wenn die gegen Bietigheim verkacken, dann wird's auch andersrum sehr, sehr witzig.
Köln erst in Schwenningen, für die es noch um was geht, am Freitag und dann das Heimspiel gegen Bietigheim. Und wenn ich mir mal alle Spiele am Wochenende so anschaue, ist eigentlich kaum eins dabei, wo gut Bietigheim gegen Bremerhaven am Freitag, wo Bremerhaven können die, theoretisch könnten sie noch von, da geht es dann auch nur ums Heimrecht, wenn Nürnberg beide gewinnt, wenn Bremerhaven beide gewinnt, nee, auf 6 kommen sie nicht mehr, wenn Nürnberg beide gewinnt, könnten die noch vorbeiziehen an Bremerhaven, aber sonst ist es eigentlich für Bremerhaven, die sind eigentlich fast fix Achter und dann spielen die gegen den Letzten, aber ansonsten hast du halt ja, größtenteils Spiele, bei denen es noch um was geht. Und dann auch so Sachen, ja, Mannheim, Ingolstadt nochmal zwei, die eine Playoff-Runde mindestens mal überstehen wollen. Du hast München gegen Straubing auch nochmal schön am Freitagabend, wo vielleicht dann die Straubinger nochmal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen können. Wird geil, wird ein geiles Wochenende.
Ja, wird großartig. Und es ist ja trotzdem immer wieder kurios, es sind so viele Spiele und da denkst du natürlich, klar, je mehr Spiele sind, desto größer können auch die Abstände werden. Und trotzdem ist ganz oben, ganz unten war früh klar, brauchen wir jetzt nichts irgendwie zu dramatisieren, was da nicht dramatisiert werden muss. Aber trotzdem, nach 54, teilweise 55 Spielen ist so viel offen. Also es gibt einzelne Mannschaften, die können auch auf 4 verschiedenen Plätzen landen oder so. Das ist doch geisteskrank.
Und da gibt's Leute, die fordern, die Playoffs abzuschaffen und den Hauptrunden ersten oder um bei Sebastian zu bleiben, den Punkterunden ersten zum Meister zu machen. Es ist doch bloß so spannend, weil es Playoffs gibt. Sonst könntest du sagen, hey, München, also gibt es zwei Fragen normalerweise, wer wird Meister, wer steigt ab? Ja, München, Bietigheim schon lang klar, zack, Haken dahinter, eben, weiß ich nicht, Januar.
Muss man aber natürlich auch sagen, dass so eine Eishockey-Liga auch die Tradition hat, dass es eigentlich nur um die Meisterschaft geht, weil der Europapokal entweder jahrelang gar nicht existent war oder viele nicht interessiert. Ist ja nicht so, als würde es, also ich meine, guck dir die Fußball-Bundesliga an, da gibt es Platzstürme, weil Mannschaften nach 20 Jahren mal wieder im Europapokal spielen und sowas. Sowas wird es ja nie erleben. Und es gab ja auch jetzt Jahre oder fast schon Jahrzehnte lang keinen Abstieg. Also deswegen war die Hauptrunde natürlich auch was ganz anderes als jetzt in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel.
Unterschätzt aber diese Champions Hockey League nicht und die Bedeutung für die Fans. Ich habe mir auch gedacht, ja, wirst jetzt Zweiter oder Dritter, boah, ist das so wichtig, mein Gott. Aber die Fans sagen schon, hey, sicher in der Champions Hockey League, dann wird in der Bissl Hockey Fankurve sind Fans des RC Ingolstadt, die sagen, okay, wo könnten wir hinfahren? Die sagen jetzt schon, was könnten die Auswärtsspieler sein? Was wären die geilsten Fahrten? Das ist für einen Fan, der dann wirklich auch auswärts fährt, ist das doch ein Traum, oder? Wenn du teilweise vielleicht ein Wochenende in der geilen Stadt, dann spielst du gegen Prag, spielst du auswärts gegen Prag. Dann bist du
wo du fliegst, wieder nach Belfast oder auch großartig. Ja. Ne? Da gibt es schon gute Sachen, da will ich gar nicht kleinreden. Aber trotzdem ist es, kennst das doch bitte aus dem Fußball, da sagt man doch immer, ja, die stehen gerade auf dem Champions-League-Platz und die kämpfen. Also ich, ehrlich gesagt, habe ich noch nie auf die DEL-Tabelle geguckt und gedacht, die stehen gerade auf dem Champions-League-Platz. Weil das irgendwie doch noch was anderes ist.
Ja, weil es aber auch immer noch nicht die gewachsene Bedeutung der Champions League, weil die immer noch nicht angekommen ist im Kopf und weil sie eben auch immer noch nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, auch ich weiterhin unterschätze das weiter, auch was es für viele Fans bedeutet, dann international zu spielen. Und vor allem, wenn du weißt, normalerweise hast du halt München, Mannheim, Berlin, könnten eigentlich Jahr für Jahr die Top 3 sein. Und wenn du daher sagst, du wirst Zweiter und kommst da rein und verdrängst da einen von denen, das ist doch ein Riesenerfolg. Und dann hast du noch eine gute Ausgangssituation für die Playoffs. Dann ist die Hauptrunde, die Punkterunde auf jeden Fall gut gelaufen.
Ja, und vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, obwohl du recht hast, dass natürlich schon die drei Clubs am meisten Champions League spielen, hast du ja auch jedes Jahr so was anderes gehabt, ne? Düsseldorf war mal drin, klar, am Anfang die eingekauften Krefelder noch mit drin, Straubing war jetzt mit drin, Wolfsburg ist immer mal wieder dabei,
Augsburg war drin,
war jetzt dabei, Augsburg war dabei, also ne, deswegen hat so jede Fangruppe von diesen Nicht-Top-Mannschaften, hat so alle paar Jahre dürfen die dann auch mal durch die Gegend reisen, klar, super.
Ganz geil. So viel zur DEL, viel Spaß mit diesem letzten Wochenende, entweder in den Stadien oder vor dem Bildschirm, sowohl am Freitag als auch am Sonntag eine Konferenz, jeweils gleicher Puckdrop, 19:30 Uhr am Freitag und 14 Uhr dann am Sonntag. Was willst du anders machen am Sonntag, außer Eishockey schauen, entweder im Stadion oder eben auf der Couch? Trade Deadline! Endlich sprechen wir unsere Zielgruppe auch an, oder? Während die Bissl Hockey Zielgruppe will natürlich auch NHL, das wissen wir. Wir haben auch eine Zielgruppenstudie anfordern lassen, irgendwo so eine Agentur im Westen.
Es kam raus, die Fans lieben die Banden.
Ja, genau. Die Fans lieben die digitalen Banden. Trade Deadline. Und
ja, da muss ich dich erstmal loben. Also natürlich seid ihr alle blöd, wenn ihr nicht auch die Texte mit abonniert hier bei uns. Und Herr Fetzer, der hat halt was geleistet. Ne? Ihr müsst ja wissen, wir bereiten uns ja auf diesen Podcast eigentlich immer vor. Ne? Da macht man sich so ein paar Stichworte. Wir sprechen vorher die Themen ab oder jeder bringt noch was ein oder macht was spontan. Aber im Grunde
ein Tag Vorbereitungszeitung, dafür kann man rechnen, so 8 Stunden.
Ungefähr.
Ja, genau, ja.
Jetzt war das bei mir so, ich konnte mich nicht so richtig darauf vorbereiten. Natürlich habe ich natürlich so ein Grundrauschen NHL bei mir, durch was ich alles so verfolge, aber ich konnte mich jetzt in den letzten Stunden jetzt nicht so richtig gut vorbereiten. Und was macht der Herr Fetzer? Schreibt hier einfach eine überragende Kolumne, ordnet jeden, also fast jeden Trade ein. Eigentlich lesen wir das jetzt nur vor und ich bin quasi jetzt der Aasfresser.
Hast du Pucksoup gehört? Die ja wirklich jeden einzelnen, ich bin auch noch nicht durch, aber die haben wirklich jeden einzelnen Trade, den es gegeben hat, 3 Minuten mit der Stoppuhr. Und manchmal haben sie gesagt, okay, höre ich zum ersten Mal von dem Feld. Wie wir jetzt sagen würden, hier, Sebastian Böhm für a Bag of Pucks. Okay, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Aber die haben wirklich über jeden gesprochen und, aber, also, ey, das ist halt einfach auch, erstens nicht zu leisten, natürlich auch für uns.
Das interessiert ja auch gar
genau.
Also
da ist so viel,
sagen wir mal so, grob auf die Top 10 beschränkt, ne? Bisher. Grob.
Ja. Und was halt, lass uns, bevor wir auf die Trades schon auch nochmal so ein bisschen über das Grundsätzliche sprechen, was ja auch deutschsprachige Spieler teilweise betrifft. Also Matthias Ekholm ist gekommen ja zu den Edmonton Oilers. Wir schauen auch auf die Oilers und auf die Senators, weil es ja die deutschen Spieler betrifft mit Dreiseitel und Stützle. Aber Dreiseitel hat zum Beispiel gepostet, ja, Tyson Barry, mach's gut, super Typ. Alle sagen, ja, auch wirklich ein wichtiger Spieler in der Kabine. Und so eine Freundschaft geht dann auseinander. Edmonton, und wo geht er hin? Nashville, ja, anderes Land, tausende von Kilometern auseinander. In Toronto, die Schweden, die gehen mussten, mehrere Schweden in der Mannschaft, Sandin wird halt getradet, verlierst du Freunde. Und das ist halt schon so eine Geschichte. Klar, die Top-Spieler haben No-Trade-Clauses oder No-Movement-Clauses drin, aber es gibt einfach viele Spieler, selbst Nino Niederreiter, der jetzt irgendwie gesagt hat, der hat gegenüber Kollegen aus der Schweiz, er hat mit Roman Josi auf dem Hotelzimmer geweint. Weil er jetzt halt weg ist aus Nashville und nach Winnipeg, komplett andere Gegend natürlich. Und ja, die beiden Schweizer halt da auseinandergerissen. Josi passiert das nicht, aber selbst ein Niederreiter, der wirklich ein etablierter NHL-Spieler ist, ja, kann es passieren. Und ich glaube, das vergisst man zu oft, dass da halt einfach, ja, da noch ein Pick und den auch, zack, und dann der Spieler darüber und boah, vom Süden der USA in den Norden, Kanada, so kenne ich ganz in den Norden, aber über tausende von Kilometern, zack, morgen spielst du da. Das ist krass. Nicht.
Ja, absolut. Und wir freuen uns ja alle über Trades, ne? Also wenn man immer was zu labern hat und man stellt sich dann vor, ja, hätte ich den anders gemacht, wer hat den Trade gewonnen, welche Rolle spielen die Spieler jetzt bei ihren neuen Clubs und sowas. Aber du hast völlig recht, man muss natürlich trotzdem immer wieder darauf verweisen, dass da Leute wirklich gegen ihren Willen teilweise und völlig ohne Mitspracherecht hin und her geschoben werden und dann wirklich nur eine Nummer in einem Buch oder wahrscheinlich heutzutage eher in einer Excel-Tabelle sind oder so. Und ja, wir brauchen das ja jetzt nicht überzudramatisieren. Es gibt Menschen auf dem Planeten, denen geht schlechter, gar keine Frage. Da reden wir bei den meisten noch immer über Multimillionäre, die ein Kinderspiel zum Hauptberuf machen, gar keine Frage. Aber wie du in der Kolumne auch richtig geschrieben hast, da sind auch Leute, die haben Freunde, die haben Familien, die haben Kinder, die haben Freundeskreise, deren Frauen haben ein eigenes Leben, in manchen Fällen einen Job, deren Kinder sind vielleicht seit 5, 6 Jahren auf der gleichen Schule, haben da Freunde, werden da komplett rausgerissen. Und dann gibt es Spieler, denen passiert das halt auch wirklich alle 2 Jahre oder noch länger. Und dann müssen die auch noch im Sommer immer wieder einen neuen Verein finden und die ziehen dann wirklich teilweise in ihrer Karriere in 6, 7 verschiedene Orte, innerhalb von 15 bis 20 Jahren, werden dann, wenn sie noch an der Grenze nach unten sind, auch hin und wieder nochmal in die AHL abgeschoben, gehen dann vielleicht mit Ende 20 nach Europa und so. Also wie gesagt, ich will hier nicht weinen oder so, aber man darf trotzdem nicht vergessen, bei aller Freude und bei aller Aufregung auch über diese Trade-Deadline, dass es da wirklich auch um Menschen geht. Ne? Also, und manchmal ist es, finde ich es halt schon so krass, weil es ja auch so eine Hierarchisierung hat, ne? Also dann denkst du manchmal auch so, wir werden irgendwie zu dritt getradet für einen anderen, ne? Also, da musst du ja auch manchmal denken, okay, also wir drei sind jetzt so gut wie der, so wertvoll, ne? Also natürlich stimmt das ja rein sportlich auch und vor allen Dingen stimmt es ja auch, man kann ja auch gerade durch die öffentlichen Gehälter auch viel besser vergleichen, was Leute wert sind. Natürlich kriegt nicht jeder einen angemessenen Vertrag, ist auch klar. Aber grundsätzlich, sag ich mal, stimmt ja die Richtung. Jemand, der 10 Millionen verdient, ist tendenziell ein besserer Spieler als jemand, der 2 Millionen verdient, ne? Aber ja, es ist trotzdem, ich wiederhole mich, man darf es irgendwie nicht vergessen.
Es geht's aber auch andersrum. Hast du es gelesen mit der Frau von Matthias Ekholm? Weil alle immer sagen, also Edmonton und Winnipeg und Lebensqualität, da bist du irgendwie vorher in Nashville jetzt zum Beispiel in dem Fall, oder du bist irgendwie in der Westküste, Los Angeles oder San Jose, oder du bist irgendwie in Florida, ja, alles geil, und dann kommst du nach Edmonton oder Winnipeg oder Calgary, immer kalt. Aber die Frau von, oder die Ekholms, oder sie zumindest, ist aus dem Norden von Schweden und hat gesagt, ja super, die nimmt die Kinder jetzt mit, endlich mal richtiger Winter. Skifahren und so, geil, ja, endlich mal wieder ein richtiger Winter. Also es gibt es auch andersrum und man muss natürlich auch mal, ja, bei allen immer genau hinschauen, was sind die positiven Begleiterscheinungen oder was vielleicht die negativen.
Ich habe übrigens noch Zitate dazu, übrigens noch aus meinem Buch. Ich habe mal sowohl mit Corbinian Holzer als auch mit Dennis Seidenberg mal über das Thema gesprochen, weil die ja auch mehrmals getradet wurden im Laufe ihrer Karriere oder mehrmals, zumindest einige Male. Und Holzer hat damals gesagt, eins habe ich in all den Jahren NHL gelernt, wenn man meint, man weiß, was die vorhaben, machen die es komplett anders. Man braucht sich gar keine Gedanken machen, denn man kann es eh nicht beeinflussen. Deswegen konzentriere ich mich nur auf meine Leistung auf dem Eis. Den Rest entscheidet jemand anders für dich. Auch ein Trade liegt nicht in meiner Hand. Und Dennis Seidenberg hat mal gesagt, du musst es in Kauf nehmen. Wenn man das nicht will, kann man in eine europäische Liga wechseln und ein stabileres Leben führen. Wenn man wählt, drüben zu spielen, muss man damit klarkommen. Auch ich musste das lernen. Am Anfang ging es häufig hin und her, dann hat es irgendwann geklappt. Wobei, aber die sehen das natürlich eher pragmatisch, ne? Klar.
Ja, aber klar, natürlich stellst du dich vorher drauf ein, aber wenn es dich dann so richtig trifft und du jahrelang irgendwo bist und denkst, okay, ich habe hier eigentlich eine ganz gute Rolle. Und selbst wenn man eine gute Rolle hat, kann es aber passieren, dass eben genau dieser Spieler wieder einem anderen Club taugt und der den haben will. Und dann, ja, es bringt dir auch die gute Rolle nichts. Und du bist ja dann bei dem anderen Team. Und ganz hier, wenn du auch meine Bücherwand, die ich abfotografiert habe, hier als Hintergrund schaust, hier steht dieses Buch, das aus dem du gerade zitiert hast, die stärkste Liga der Welt. Und neben welch? Hier, neben Bob McKenzie habe ich dich platziert. Ja, klar, genau, hier die Insider. Hier einmal die stärkste Liga der Welt und einmal Bob McKenzie neben dran. Schwägerrat McKenzie.
Machst du dich gerade über mein brillantes Buch?
Nein, nein, hier Schwägerrat McKenzie gehören zusammen für mich. Hier, siehst du es? Hier, hier ist jetzt nicht, aber hier aber ist mein...
Da ich gerade die Datei auf habe, kann ich auch einfach nochmal das Zitat von Jochen Hecht vorlesen. Der hat nämlich auch was dazu gesagt. Ich sollte gegen Keith Kachuk, also ne, der Vater der jetzigen Kachuk NHL-Leute, nach Phoenix getauscht werden. Ich war sehr überrascht, wie das ablaufen sollte. Du hast überhaupt kein Mitspracherecht, bist eine Ware. Als Single ist das alles noch ziemlich einfach. Sobald du Familie hast, aber wird es knüppelhart.
Ja. Das ist das Ding, genau. Dass eben noch mehr dahinter steckt. Gibt es ja auch in dem Fall andersrum, weil es noch damals Jacob Trouba, der ja jetzt bei den Rangers ist, der auch gesagt hat, ja, meine Frau ist, oder damals was Freundin, glaube ich, die ist Ärztin, die hat in New York sehr, sehr gute Berufskarrierechancen. Oder hat er vielleicht sogar ein Angebot gehabt, da hat es dann wunderbar gepasst. Na, aber also ist natürlich nicht immer so.
Außerdem verletzt sich pro Spiel so viele Leute, die kannst du dann direkt operieren, wunderbar.
weil du vorher noch, bevor wir auf die Trade schauen, weil du gesagt hast, hier so ist es zu viel Return, ist es zu wenig, schau mal da, noch ein Draftpick mehr und so weiter. Auch ganz interessant. Bei Park Soup gehört und gelesen bei The Athletic. Corey Pronman ist ja einer für die Prospects, der sich da sehr, sehr gut auskennt. Und ich habe mir kürzlich gedacht, ja, weil wir auch letzte Woche gesprochen haben und ja, Draftpicks ist immer so spekulativ. Ja, du weißt nicht, was wird ein Draftpick dann. Klar, es ist ein First-Rounder, ja. Aber ein First-Rounder kann Nummer 10 sein, kann Nummer 5 sein.
Ja, das musst du auch statistisch sehen. Einfach so
20,
viele
25,
ja, kriegen aber, so und so viele 100 NHL-Spieler-Karrieren, so und so viele Second-Rounder, genau, blablabla.
Aber Corey Pronman hat sich die Mühe gemacht und hat auf die Trade-Deadline 2018 vor 5 Jahren geschaut und hat mal geschaut, welche Picks da getradet wurden und was aus den Picks geworden ist. Und der einzige bekannte Name von vor 5 Jahren ist Keandre Miller, der jetzt in New York spielt, bei den Rangers. Nur, der wurde nicht direkt eben getradet, sondern das ist ein Pick, den die Rangers sich dann wieder ertradet oder wieder in einem anderen Deal wiederum. Also von den direkten Trades damals mit den Picks ist von vor 5 Jahren kein einziger richtig bekannter NHL-Spieler dabei. Was wieder zeigt, du weißt es halt einfach nicht, was du da kriegst, aber du weißt es halt bei Spielern auch nicht unbedingt. Das ist der andere Punkt. Ja. Wie funktioniert der Spieler jetzt bei mir? Ryan O'Reilly in Toronto, wo sage ich, ja gut, Stanley Cup gewonnen, Conn Smythe gewonnen, Selke Trophy, genau das, was die brauchen. Ja, muss man sehen, ob es genau das ist. Oder jetzt Matthias Ekholm in Edmonton. Ja, klar, defensive Stabilität, logisch. Der spielt einfach solider als zum Beispiel Tyson Barrie. Ja, aber Tyson Barrie ist halt der Quarterback im Powerplay gewesen. Wie ich schon gesagt habe, guter Typ in der Kabine, guter Aufbauspieler. Fehlt es dann? Kannst du es kompensieren? Who knows?
Ein Gedanke dazu, also dass jetzt gar keiner daraus so richtig was geworden ist, bis auf Keandre Miller, ist schon überraschend. Allerdings, ich finde immer, wenn ich höre, oh, die haben First-Rounder abgegeben, ich immer so, ja gut, aber wer gibt denn auch First-Rounder ab zur Trade-Deadline? Doch eigentlich nur Teams, die davon ausgehen, dass sie relativ weit kommen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie fast, natürlich nicht alle Meister werden, das geht ja nicht, aber die meisten natürlich dann schon fast alle in den Playoffs sind. Und wer in den Playoffs ist, draftet schon mal nicht so hoch.
Genau, da ist ein First-Rounder halt dann
die Wahrscheinlichkeit, dass 17, dann richtig, ne? richtig guter Mann draus wird, natürlich auch rapide weniger oder sinkt rapide, muss ich so rum sagen. Weil es ist ja nie irgendwie ein Top 5 oder Top 10 Pick, der da irgendwie weggegeben wird. Außer du bist irgendwie San Jose oder Ottawa und machst das irgendwie in 2 Jahre im Voraus und wirst dann schlecht. Ne? Das ist natürlich was anderes. Aber in der Regel, also wenn Boston jetzt zum Beispiel einen Erstrunden-Pick abgibt für den Draft dieses Jahr, ja, keine Ahnung, wo wird der sein? 26, 27? Ja klar, kannst du auch einen guten Mann rausmachen. Aber ist die Wahrscheinlichkeit ja jetzt nicht, sag mal, es ist keine Garantie oder so, ne, dass da wirklich ein super Typ bei rauskommt. Mhm.
Auch interessant, dass sich die Teams ja das teilweise dann auch nochmal protecten lassen. Ne? Also sehr, sehr witzig, dass die New Jersey Devils, die sich Timo Meier geholt haben, von den San Jose Sharks, oder Timo Meier getradet haben, den Lottery-Pick, den sie, oder den First-Rounder, den sie im Gegenzug abgegeben haben, Lottery-protecten haben lassen, obwohl New Jersey ja ein Stanley-Cup-Contender ist. Aber hat sie zumindest abgesichert und gesagt, okay, wenn es der erste oder zweite Pick wird, was natürlich ein klasse Spieler wird in der im nächsten Draft, dann kriegt er den nicht, diesen Pick. Also sogar
war das nicht letzte Saison mal so, dass irgend so ein Pick, der war irgendwie in beide Richtungen war in irgendeinem Trade quasi eine Klausel drin. Sowohl für Meisterschaft als auch für Nummer 1 Pick. Und das war doch dann so das Sinnbild dafür, wie ausgeglichen diese Liga ist, dass man gar nichts mehr vorher sagen kann.
Ja, habe ich jetzt aber auch gerade nicht mehr auf dem Zettel, welcher das war. Aber du hast halt diese Spielerei mit der Protection. Du hast dann das mit diese Späße mit Kane, dass er erst an die Arizona Coyotes gegeben wird. Die posten dann Thank you Patrick for everything. Einmal im Trikot, natürlich keine, also nicht mal dort gewesen, natürlich dann gleich weiter, weil man da wieder ein bisschen Gehalt abladen kann. Es gibt ja dieses Salary Retention, dass du bis zu 50% des Gehalts eben des Spielers behalten kannst, um es wieder attraktiver zu machen für den anderen Club, den Spieler zu holen. Aber wenn du es natürlich um eine Ecke nochmal machst mit drei Mannschaften, dann durchlöcherst du dieses System natürlich auch wieder, weil du sagst, okay, du kannst dann nochmal ein bisschen mehr Gehalt sparen. Also sie finden dann alle Schlupflöcher. Ne? Also
ich finde, die Regel müsste sein, man kann nur das Gehalt eines Spielers einbehalten, wenn er mindestens auch ein Spiel für dich gemacht hat. Ich finde auch, also es gibt ja noch krankere Sachen, dass Spieler, die irgendwie seit 3 Jahren gar nicht mehr spielen, weil sie verletzt sind, aber ihr Vertrag läuft halt noch und sie sind offiziell nicht zurückgetreten, dass selbst diese Verträge hin und her getradet werden, gerade für Mannschaften, die halt weit unten stehen und nicht Bock haben, so viel Geld auszugeben. Die haben aber dann diesen Vertrag in den Büchern stehen, bezahlen gar kein aktuelles, echtes Geld an den Spieler, aber virtuell für den Salary Cap werden dann irgendwie 6-7 Millionen da drauf gerechnet, damit die halt, es gibt ja nicht nur eine Gehaltsobergrenze, sondern auch eine Gehaltsuntergrenze. Und damit die halt an diese Untergrenze rankommen, das ist ja genauso bescheuert. Ne?
Down goes Brown. Sean McAdoo hat vor ein paar Jahren mal, als er unzufrieden war, dass es so wenig große Trades gegeben hat, so Vorschläge gemacht, was man noch machen könnte, dass man sagt, egal, es gibt kein Salary Cap mehr ab der Trade Deadline zum Beispiel, du kannst machen, was du willst. Du kannst zum Beispiel dealen, dass du sagst, ja, wenn jetzt meinetwegen O'Reilly zu uns kommt, dann behaltet ihr für eine Saison das Gehalt und ab da zahlen wir dann voll und solche Spielereien. Aber da war er unzufrieden mit der Trade-Deadline. Und in diesem Jahr, also wenn ich jetzt nur mal die Größten vorlese, Ekholm zu den Edmonton Oilers, was groß ist, weil eben Dreisaitl bei den Oilers spielt und die mal den Stanley Cup holen wollen. Chychrun, der
Ekholm ist ein Riesenspieler.
Ja, heißes Eisen war Chychrun über Wochen zu Tim Stützles Ottawa Senators. Kane und Tarasenko zu den Rangers. Ryan O'Reilly zu den Toronto Maple Leafs. Timo Meier, wie schon angesprochen, zu den New Jersey Devils. Orlov zu Boston, jetzt auch noch der Bertuzzi in den letzten Tyler Bertuzzi von den Detroit Red Wings zu Boston, die voll aufrüsten. Lars Eller auch einen Stanley Cup schon gewonnen nach Colorado. Jonathan Quick, natürlich jetzt nicht mehr auf seinem besten Niveau, aber einfach ein Riesenname, 2 Stanley Cups gewonnen mit den Los Angeles Kings. Also was willst du mehr? Also in dem Jahr muss man wirklich sagen, was willst du mehr als so eine Bo Horvat schon ein bisschen her. Also es sind wirklich Riesenspieler, die halt da gewechselt haben.
Absolut. Ich meine, Sebastian hat ja letzte Woche schon gesagt, dass dieses Geweine darüber, dass ja angeblich nie was passieren würde, lächerlich ist. Und dieses Jahr ist es ja komplett lächerlich. Also, genau, du hast sie jetzt alle aufgezählt, aber wir können ja mal ein bisschen einzeln reden. Ich glaube, wir fangen mit dem größten Namen an, weil ich meine, Patrick Kane ist nun wirklich, also, dass er gehen könnte, war lange klar. Aber dass er jetzt noch zu den Rangers geht, also klar, stand auch immer zur Debatte, aber nachdem sie schon Tarasenko geholt hatten, aus St. Louis, auch immerhin Stanley Cup Sieger, dachten ja die meisten, ja, okay, das war's, es würde irgendwie finanziell noch gehen, aber eigentlich kann ich sagen, dass sie noch mehr so aufladen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie letztes Jahr ja schon eine ganz gute Mannschaft waren. Klar, da wurden sie sehr viel von Shesterkin gerettet, da haben sie bessere Ergebnisse gehabt, als sie eigentlich gespielt haben, aber trotzdem waren sie gut. Und jetzt kommen einfach nochmal Tarasenko und Kane hinzu, also zwei Stars sozusagen. Klar, auch ein bisschen in die Jahre gekommen und Kane war auch verletzt dieses Jahr, hat nicht immer so gut gespielt, in den letzten Wochen wieder deutlich besser. Aber er ist natürlich nicht mehr der Patrick Kane, der 3-mal den Stanley Cup gewonnen hat und MVP und alles Mögliche. Aber trotzdem ist es immer noch ein Riesenmann. Und vor allem, wenn der richtig gute Mitspieler hat, die er in Chicago ja zuletzt nicht mehr so hatte, dann wird er, glaube ich, nochmal eine ganz große Rolle spielen können. Ne?
Ja, es fasst jetzt schon ein bisschen, also von den Namen ist natürlich Wahnsinn mit denen, die du aufgezählt hast, Panarin, Zibanejad, Verteidigung auch, Fox, Truber, Keandre Miller, Kreider ist erfahren, dann hast du noch die Jungen mit Lafreniere, mit
Nummer Kako, und Nummer 2 Pick.
Genau, ne? Kako ist Nummer 2 Pick, Hittil ist ein First Round, also die Kids-Line, also du hast halt schon auf dem Papier echt einen Wahnsinnskader und eben auch den Wahnsinn-Torwart, also einen der Besten der kompletten Liga. Also finde ich so aus komplett gefühlter Sicht geil, wenn die Rangers weit kommen einfach. Ne? Du weißt, da geht's ab ohne Ende, eine Mannschaft mit Geschichte. Ist schon ein bisschen her, dass sie den Stanley Cup gewonnen haben, 1994 war das. Es könnte die Serie geben zwischen den Rangers und den Devils, die es ja 94 so auch gegeben hat. Ne? Diese Wahnsinnsserie mit Messier, der da die den Sieg versprochen hat und dann einen Hattrick macht und Matteau mit dem Game-Winner in der Overtime zwischen diesen zwei Powerhouses da und Richter, Leach und Messier bei den Rangers. Also das wäre natürlich auch geil. Und diese ganzen Geschichten kannst du natürlich auch da wieder rauskramen, wenn es die Serie gibt. Also,
und vor allem auch cool, dass sie beide gut sind. Ne? Also in den letzten Jahren war es ja häufig eher so, dass beide schlecht waren. Und dann war der eine mal okay. Also die Devils sind ja auch noch mal ins Finale gekommen vor ein paar Jahren. Und die Rangers ja auch noch mal. Aber da haben sie sich auch nie so... Ja, es gab ja jetzt nicht mehr so diese Playoff-Serie, diese große. Ne? Oder vielleicht gab es eine, ich habe es verdrängt auf jeden Fall. Also war sie anscheinend nicht so nachhaltig. Aber jetzt halt die Rangers, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen, aber auch die Devils. Ich meine, die sind besser, als wir alle dachten vor der Saison, ist auch ganz klar. Aber jetzt nochmal Timo Meier. Also man darf Timo Meier wirklich nicht unterschätzen. Der ist überragend gut. Vor allem, der bringt Körper mit, der ist schnell. Und gerade mit so einem Nico Hischier und auch sein Landsmann, dann noch mit Jack Hughes, boah, die könnte richtig, richtig aufdrehen, die Devils. Und ich glaube wirklich, wenn das eine Serie wird über viele Spiele und dann die beiden Städte auch, klar, in New York ist immer viel los, da ist so ein Sportereignis jetzt nicht das Einzige, was an so einem Abend passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass so Rangers gegen Devils auch nochmal wirklich dem ganzen Sport der Liga, den beiden Clubs in der Region auch nochmal richtig weiterhelfen würde.
Auch im Osten... Maple Leafs, habe ich ja schon angekündigt oder habe ich schon gesagt, Ryan O'Reilly geholt. Da sage ich auch, also das war auch nicht der einzige, den sie geholt haben. Ne? Da ist mit der Cherry noch so ein Roleplay dazugekommen. Für die Verteidigung haben sie Shen geholt, haben sie McCabe auch geholt. Ja, also die haben schlecht, ne? Die haben auch schon ordentlich was geholt, aber O'Reilly sticht natürlich raus als Stanley Cup Champion und eben dann auch da sogar noch MVP in den Playoffs. Da sage ich auch, ja, wenn du was machen willst und kannst das machen, dann ist es halt der Move, den du auch machen solltest. Und den macht Karl Dubas. Und ob es dann klappt oder nicht, oder ob es wieder in der ersten Runde sogar schon vorbei ist, wissen wir nicht. Aber es ist zumindest eine Aktion. Das finde ich dann schon gut, dass sie zumindest was versuchen. Kannst du nachher noch sagen, boah, was wir jetzt da wieder abgegeben haben mit diesem O'Reilly, das hat gar nicht funktioniert. Ja, klar, im Nachhinein kannst du es sagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es sinnvoll, was wir da gemacht haben.
Ja, vor allem, was ist die Alternative? Zu sagen, wir behalten unsere Draftpicks, damit wir auch in 6 Jahren noch ganz gute Spiele haben. Wenn die ganzen, die wir jetzt haben, dann vielleicht schon wieder weg sind oder dann nicht mehr so gut sind. Nee, es läuft ja nun mal so in diesen Salary Cap liegen, dass du immer nur eine gewisse Zeit, außer du bist Boston oder Pittsburgh, die spielen irgendwie 20 Jahre lang oben mit, aber sonst irgendwie nur eine gewisse Zeit immer hast. Also du kommst da unten, draftest ein paar Jahre hoch, dann, wenn du Glück hast, werden das gute Leute und dann wirst du mit denen Meister oder ja auch nicht. Ich meine, guck dir doch mal die Mannschaften an, die in den letzten Jahren Meister geworden sind oder sagen wir mal die Liga mit dominiert haben. Pittsburgh, die haben ihre 3, 4 Stars selber gedraftet. Washington hatte die selber gedraftet. Colorado hat sie selber gedraftet, Tampa hat sie selber gedraftet, Chicago hat sie selber gedraftet, Boston hat die meisten selber gedraftet. Also natürlich kannst du immer wieder Spieler dazu holen, aber das Wichtigste ist, dass du ein paar Jahre unten bist und dann 3, 4, 5 Jahre am Stück erste Runde relativ hoch draftest und dafür müssen 2, 3 zünden. Das ist bei Toronto passiert mit Matthews, mit Marner, mit Nylander, dazu noch Tavares geholt. Und dann kommen halt noch andere Leute hinzu. Und jetzt ist die Zeit für die. Die Leute sind jetzt Mitte, Ende 20. Jetzt sind sie wahrscheinlich so gut, wie sie in 5 Jahren nicht mehr sein werden. Also musst du jetzt alles investieren. Ist doch völlig egal, ob du in 2 Jahren nicht in der ersten Runde draftest.
Ja. Und über das gilt ja für alle Teams, über die wir jetzt gesprochen haben. Bei den New Jersey Devils, die hatten innerhalb von 3 Jahren zweimal einen First Overall Pick mit Hischier und mit
Hughes.
Die Rangers mit dem Lafreniere auf 1 und mit Kako auf 2. Wenn wir jetzt noch zu den Oilers kommen, natürlich mit Dreisaitl und McDavid.
Auch selber gedraftet.
Genau, Ottawa Senators hochgedraftet mit unter anderem Stützle. Also, ja, so ist es. Das stimmt. Und ob dann das Puzzleteil, das du noch dazu holst, vor der Trade-Deadline oder vielleicht im Sommer, ob das dann passt oder ob es das Richtige ist. Ja, kann niemand sagen. Es ist dann halt eben ein Team.
Du musst trotzdem riskieren.
Ja, genau, es ist ein Team.
Was ist die Alternative? Sagen wir, machen es nicht. Das ist, was soll das bringen? Das ist nichts zu machen.
Ja, diese beiden Verteidiger noch zu den Teams der Deutschen mit Ekholm und mit Chikrin. Das sind natürlich nicht die spektakulärsten Offensivverteidiger. Überhaupt nicht, aber Ekholm, der war ja auch in Nashville dann so in einer Verteidigergruppe, wo halt auch so Leute wie Subban war da teilweise, Ryan Ellis war mal einfach ein super Offensivverteidiger, Shea Weber hatten die und da war immer so, ja, die so,
Jones,
so, genau, ne? Ja, genau, die sind so die Top 4 und dann in den Top 4 ist aber auch noch dieser Ekholm und dann gab es mal so Phasen, wo alle gesagt haben, ja, der Ekholm ist eigentlich so, wenn du mal weg ist vom Scoring oder so, ist eigentlich schon so der solideste. Also auf hohem Niveau solide in beide Richtungen. Fehlerfrei vielleicht nicht, aber fehlerarmes Spiel. Klar, das ist jetzt wieder ein paar Jahre her, aber das ist, denke ich, aus Eulers Sicht auch ein guter Trade gewesen. Oder da gibt es Sinn. Und wenn du dann schaust, Vertragslaufzeit noch bis 2026, genauso lange wie der von McDavid läuft, der Vertrag, dann weißt du auch, okay, gut, da ist jetzt schon eine Überlegung dahinter. Genauso bei Chikrin, bei den Senators, das ist auch ein Vertrag, also natürlich gehen jetzt die Senators nicht auf dieses Jahr Stanley Cup, aber anscheinend haben sie das Gefühl, okay, jetzt sind halt auch die jüngeren Spieler so weit, dass man mal so in zwei, drei Jahren dann auch mal einen längeren Playoff-Run haben könnte und dann ist der Chikrin für ein paar Jahre auch da, also kein Rental, keiner, der nach der Saison wieder weg ist, zu einem Preis bei Chikrin, was sind es, 4,6 Millionen, der dir auch nicht komplett wehtut, also du zerschießt dir da auch nicht dein Gehaltsgefüge. Insofern finde ich die beiden Trades ja gut, die Oilers und die Senators gemacht haben. Ob es jetzt den Oilers wieder hilft in Richtung Stanley Cup, who knows?
Ja, das weiß man nie. Aber auch da, sage ich, musst du es versuchen, weil McDavid und Dreisaitl jetzt so gut sind, wie sie in 5 Jahren nicht mehr sein werden. Und Ekholm, erinnere dich, als wir alle noch so naiv waren und dachten, die NHL würde vielleicht bei Olympia mitmachen, wenn wir da irgendwie mal so einen schwedischen Kader gesehen haben. Ich meine, wer hat denn da bitte nicht Ekholm in den Top 4 der Schweden gesehen? Und wenn wir mal wissen, was die Schweden für eine unfassbare Verteidigergeneration haben, und da war Ekholm immer klar gesetzt bei allen fiktiven Kadern. Also das ist schon ein richtig guter Mann. Und wenn ich mir gerade mal so ein paar Daten angucke bei Netto ist Statric, also ich lese jetzt nicht vor, keine Sorge, aber bei allen relevanten, sei es irgendwie Corsi, sei es Schüsse, sei es Expected Goals, alles dermaßen positiv. Ne? Also klar, er sorgt nicht selber für Tore, aber er verhindert sehr viel der Gegner. Und wie du richtig geschrieben hast in deiner fantastischen Kolumne, die ich nochmal erwähnen darf, Tore brauchen die nicht mehr. Ne? Also da haben sie andere für. Aber sie brauchen genau so einen, der hinten aufräumt. Und das ist Ekholm. Also ich finde das echt ein super Trade.
McDavid, 5 Spiele hintereinander, jeweils 2 Tore.
Natürlich. Krass. Natürlich.
Ich habe halt eine Antwort bekommen dann auf Twitter, die ich gepostet habe. 6 Spiele mit mindestens 2 Toren in Serie wäre, ist halt über 100 Jahren nicht mehr passiert in der NHL. Also ja, das ist schon Wahnsinn.
Aber mal kurz zu Chikrin. Ich find's ja trotzdem irgendwie, also ich hab's gehört und ich habe mir gedacht, Ottawa holt, also dass sie jetzt nicht zwingend wieder abgeben, ist auch okay, weil die haben jetzt genug junge Leute und jetzt muss auch mal was Erfahrenes hin, also zumindest was etwas Erfahreneres hin. Aber ich habe mich ja doch schon gewundert, dass man in Ottawa anscheinend wirklich noch so klar davon ausgeht, in die Playoffs zu kommen und da dann auch eine Rolle zu spielen. Ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber Ottawa ist für mich gerade irgendwie relativ weit weg davon, irgendwie was zu reißen dieses Jahr, oder sehe ich das falsch? Die sind aktuell 12. im Osten und selbst wenn sie reinkommen, dann spielen sie wahrscheinlich gegen Boston, dann sage ich mal gute Nacht. Also finde ich ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Aber andererseits, der Typ hat noch ein paar Jahre Vertrag, ist ja jetzt nicht so einer, wo du sagst, den holen wir für 3 Monate und deswegen ist es vielleicht ein bisschen für die Zukunft gedacht.
Ja, genau. Und das ist halt der andere Punkt. Du kannst immer auf die aktuelle Saison schauen oder auf die danach. Aber auch bei Chikrin ist es halt so, Vertragslaufzeit bis 2025. Wenn ich schaue, wer da noch alles da ist. Da ist natürlich Thomas Chabot, der Nummer 1 Verteidiger, ist da noch da. Da ist ein Tim Stützle natürlich noch da, der einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Da ist ein Brady Tkachuk, der Kapitän, noch da. Da ist ein Claude Giroux noch da bis zu Ende 2025. Da ist ein Drake Batherson noch da. Ein Matthew Joseph ist noch da. De Brinket läuft aus Ende 2023, ist aber dann Restricted Free Agent, also den könntest du auch noch halten. Artem Zub in der Verteidigung ist dann noch da. Also der Kern der Mannschaft ist jetzt schon ein paar Jahre so zusammen und dann kannst du schon schauen, okay, bis 2025. Könnte dann, ob es für den Stanley Cup reicht, weiß man nicht, aber für einen längeren Playoff-Run schon. Und so, also den sehe ich eher in die Richtung, den Trade jetzt nicht für die Saison, sondern eben, okay, jetzt haben wir den Kern und das finde ich gar nicht so blöd gedacht, dass man auch so 2-3 Jahre mal in die Zukunft schaut und vielleicht eben den Trade dann jetzt schon macht und nicht dann wieder so kurz vor knapp, weil das passiert mir auch ein bisschen zu oft. Also, ja, wir brauchen jetzt unbedingt noch einen und dann bist du natürlich unter Druck gesetzt, dann hast du auch die schlechtere Verhandlungsposition. Insofern leuchtet das schon ein. Ob Chikrin das jetzt so geil findet, dass er von den Arizona Coyotes, wo er wirklich jahrelang nur verloren hat, jetzt zu den Senators kommt, die jetzt auch nicht unbedingt ein Top-Team sind.
Jahrelang wird überlegt, welcher Top-Top ihn sich holt. Ja. Und jetzt kommt Ottawa.
Das ist was anderes wiederum. Ja? Das ist natürlich was anderes.
Ja, das ist echt geil. Ich würde gerne noch ein paar Sätze zu Dmitri Orlov sagen, weil ich war ein bisschen überrascht im ersten Moment, dass die Caps ihn abgeben. Also, na klar, logisch, Vertrag läuft aus und ist natürlich, war jetzt auch nicht unbedingt zwingend so, dass man ihn hätte halten können. Aber trotzdem habe ich gedacht, ja komm, haben die wirklich eingesehen, dass es an der Zeit ist zu verkaufen? Weil sie haben ja auch noch Marcus Johansson abgegeben, noch Hathaway abgegeben, also es ist ja schon relativ deutlich ein Eingeständnis von Washington, obwohl sie aktuell sogar 3 Punkte mehr haben als Ottawa, gut, oder ein paar Punkte mehr. Gut, die haben auch mehr Spiele, aber trotzdem. Aber ist es schon das Eingeständnis, dass die Zeit in Washington vorbei ist? Ich find's gut, ich warte seit Jahren drauf, weil ich ihn seit Jahren nicht mehr so hoch einschätze. Aber Orlov hätte ich gedacht, auch natürlich, weil er Russe ist und so ein Kumpel von Kuznetsov und Ovechkin und so, hätte ich gedacht, dass er bleibt. Allerdings muss man sagen, für ihn selber natürlich überragend, nach Boston zu kommen und dass die Bruins ihn kriegen, also das ist echt ein guter Mann. Also wer die Caps nicht so oft sieht, der Typ kann skaten, der Typ kann schießen, der ist extrem schnell. Und der hat nicht umsonst die Nummer 9 gehabt, der sieht sich ziemlich offensiv. Und auch da kann ich wieder das sagen, was ich eben schon zu Ekholm gesagt hätte. Klar, jetzt haben die Russen nicht so eine überragende Defensive wie die Schweden. Aber auch wenn in den vergangenen Jahren so ein potenzieller Olympiakader der Russen aufgestellt wurde, war Orlov immer dabei und auch oft Top 4. Also es ist wirklich ein richtig guter Mann. Und ich sag mal so, die Defensive der Bruins war vorher jetzt auch nicht ganz so schlecht. Und dann nochmal so ein Dmitri Orlov damit reinholen, also Respekt, echt.
Nicht ganz so schlecht aufgestellt, das ist echt, also wenn du dir schaust, anschaust, du hast halt sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung, als auch im Tor, also die haben Bertuzzi jetzt auch noch geholt, die Boston Bruins, das ist ja der aktuellste Trade von den Detroit Red Wings, da ist echt die Frage, wo packst du den da hin, es spielt ja dritte Reihe, die erste ist Bergeron, Marchand und DeBrusk aktuell, in der zweiten ist Krejci der Center und Pastrnak und Sacha haben da zuletzt gespielt, Bertuzzi jetzt steht jetzt bei mir bei Daily Faceoff mit Coyle, mit Frederick in der dritten Reihe, du hast McAvoy, das ist irre. McAvoy, Lindholm, Orlov, Carlo, Clifton, Grizzlick als Verteidigung aktuell.
Schon krass.
Und im Tor hast du
und
halt.
Nicht so die schlechten Torhüter.
Ja, genau. Ullmark und dahinter noch Swayman. Du hast aktuell verletzt Taylor Hall und Nick Farin. Taylor Hall ist noch verletzt. Ja, da kommt er im Sturm auch noch mit dazu. Und ich frage mich bei den Boston Bruins tatsächlich dann auch nach dem Trade jetzt für Bertuzzi, wie bringen die das eigentlich überhaupt über unter den Salary Cap?
Ist doch völlig egal. Ist weil Hall ist jetzt verletzt in den Playoffs, ist doch völlig egal. Ja, machen also, die dann. Machen die da die Lightning?
Wobei, du hast halt bis Ende 2023 dann auch News des Tages, da Pastrnak hat verlängert, 11,25 Millionen, das heißt, es gibt aktuell folgende Spieler, die mehr verdienen oder einen höheren Capit haben, Connor McDavid, Artemi Panarin, Austin Matthews und Erik Karlsson, das ist die Liste, dann kommt jetzt David Pastrnak, der jahrelang ja verzichtet hat, 6,6 hat er zuletzt, aber ja, hat er gut hingelangt und dann, dann ist schon wieder ab 2023 die Frage, wie bringst du das dann alles unter einen Hut? Aber also Boston eh schon auf Rekordkurs und dann holen die jetzt eben noch für Verteidigung und Sturm auch nicht nur Ergänzungen, sondern wirklich Spieler, die dir wahrscheinlich sofort was bringen, ist schon krass.
Ja, aber auch die sagen sich, sie sind überraschend so, also dass sie in die Playoffs kommen, war vielleicht jetzt keine Sensation, aber dass sie die Liga so dominieren und da irgendwie auf Rekordkurs sind, das hätte natürlich niemand gedacht, wahrscheinlich auch nicht die größten Optimisten in Boston. Aber das denken sie auch so, ey komm, das ist anscheinend unsere Chance. Wir sind dieses Jahr auf allen Mannschaftsteilen gut, aber lass uns doch noch besser werden. Ab nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich sehr, sehr anders aussehen, weil, wie du richtig sagst, Pastrnak 11,2, aktuell verdient er 6,6. Sagen wir mal ganz grob gesagt, 4,5 Millionen mehr für die gleichen Spieler. Und die haben ja jetzt gerade im Kader allein 4 Leute, die das ungefähr zusammen verdienen. Die kann sich alle dann nicht mehr leisten. Und da ist auch so ein Krejci bei und so ein Trent Frederick und auch so ein Hathaway jetzt. Also nicht unbedingt Top-6-Leute, aber schon wichtige Leute und Leute, die auch nerven können. Gerade Hathaway kenne ich auch aus Washington. Das ist ein harter Typ, echt. Also ist keiner, der jetzt alle 5 Minuten Tor schießt. Aber der kann sich auch richtig abfacken, ne, in der 4-3, aber so richtig. Und wenn dann Pasternak so viel teurer ist, dann wirst du da wahrscheinlich vielleicht eher auffüllen müssen mit Typen mit Entry-Level, ne? Und selbst dann wird's eng, weil die anderen verdienen ja auch nicht so viel. Also Boston denkt auch, das ist jetzt unser Jahr, ja, ganz klar.
Zwei Namen noch, Lars Eller hatte ich auch schon angesprochen, auch der war bei den Washington Capitals ja wichtig damals, als er den Stanley Cup gewonnen hat.
Siegtor
und auch ein wichtiges, auch früh in den Playoffs noch in der ersten Runde mal einen Game-Winner in der Overtime, als die gegen die Blue Jackets 0-2 hinten waren, ja, hat Eller glaube ich auch getroffen,
genau,
in der Verlängerung.
Wo die 2-0 zurücklagen in der ersten Runde, ja,
genau. Also da,
ja, und ich meine, der war in den letzten Jahren immer total wichtig, weil entweder ist ja kurz Netzdorf ausgefallen, der hatte ja 1200 Mal Corona und war auch so mal verletzt, dann Niklas Backstrom ist ja mehrmals ausgefallen in den letzten Monaten. Letzten Jahren und jetzt ja sogar über Monate und dann hat Ella zweite, teilweise sogar erste Reihe Center gespielt. Ne? Also klar, da so gut ist er ehrlich gesagt nicht. Das war natürlich dann aus der Not geboren, aber das ist jetzt auch kein schlechter. Also gerade defensiv, der kann dir Bullies gewinnen und also ich glaube für so ein paar Wochen Playoffs kannst du ihn auf jeden Fall gut vertragen, den Mann.
Colorado vielleicht auch dann nochmal so eine Ergänzung, die wichtig sein könnte in der Schlussphase der Saison, wobei
das ist deren Nico Sturm dieses Jahr wahrscheinlich.
Ja, die Kritik war jetzt, ja, die haben eigentlich jetzt 4 oder 5 Drittreihe-Center, aber nach Nazem Kadri hat jetzt halt kein zweite Reihe-Center mehr. Mag auch was dran sein, weiß nicht, ob Ella jetzt für die zweite Reihe, ob er das noch bringt.
Ach, warum nicht?
Die Frage. Jonathan Quick ist auch noch ein Name, den ich nennen will, nicht weil er jetzt
ja, das ist komisch, ne? Das überrascht mich dann doch.
Ja, okay, was war da auch wieder der Punkt? Der eine, Dustin Brown bekommt eine Statue und Jonathan Quick, der ja auch bei beiden Stanley Cup-Siegen maßgeblich dran beteiligt war und
einmal sogar MVP
MVP beim ersten, ja, genau, beim 2012er. Da hat er die Conn Smythe Trophy gewonnen. Ja, der wird jetzt sozusagen, ich will nicht sagen vom Hof gejagt, aber ja, die Ära Jonathan Quick in Los Angeles ist vorbei. Und auch so ein Punkt, der war jahrelang einer der besten Torhüter der Liga. Ja, also in dieser Zeitraum, der Welt, ne? Genau. Ja, in diesem Zeitraum, Jonathan Quick, ja, ein bisschen kleiner als andere, aber super athletisch, super beweglich, super aggressive Spielweise, hat das ja auch so mitgeprägt, ganz weit rausgegangen immer. Also ja, vorher war Tim Thomas da, also der hat ein bisschen wilder gespielt, der Quick hat das noch, denke ich mal, ja, einfach ein bisschen koordinierter noch gespielt und mit ein bisschen mehr Plan und System oder was weiß ich, aber auch sehr, sehr aggressiv immer rausgegangen, eben Riesenreflexe und ja, und das vergisst man, das ist auch erst keine 10 Jahre her, ne? Und jetzt ist die Zeit in Los Angeles für Jonathan Quick vorbei.
Ich sehe gerade Jakub Voracek zu Arizona.
Zu Arizona, okay. Für?
Für John Gillies und ein Six-Round-Pick 2023.
Okay, jetzt sind wir bei Paxtov gelandet. Ich sehe gerade.
Voracek ist jetzt nicht so interessant. Also ich meine, er war in Philadelphia echt ein Volksheld, ne? Und ich habe den ja gesehen bei dem NHL-Spiel in Prag als Tscheche. Der ist da, also der war wirklich der Mann da. Der ist richtig abgefeiert worden. Und auch der, kann ich wieder das Olympia-Ding sagen, wenn Olympia gewesen wäre und die Tschechen, also der hätte der wahrscheinlich vorderen Reihen Tschechien gespielt und nicht ganz so verkehrt, ne? Also das ist schon auch nicht so der Allerschlechteste.
Und ich sehe gerade, Steve Weisemann legt für den Böhm noch einen zweiten Bag of Pucks drauf, insofern da dann doch auch der Deal noch besser. Ja, dann ist noch nicht vorbei. Ja, ist noch nicht vorbei.
Nee, also ein paar können ja auch noch getradet werden. Ein paar große Namen gibt es noch. Ich meine, Erik Karlsson.
Ja, passiert ob das da passiert. Was? Ist, der Vertrag ist halt so lang und so teuer. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Wie soll das hinhauen? Dann war sogar bei dem Oilers Trade, als sie gesagt haben, ja, okay, jetzt haben sie Ekholm geholt. Dann wurde ja schon wieder danach spekuliert, ja gut, aber jetzt haben sie Tyson Barry, ihren Offensivverteidiger fürs Powerplay, haben sie den abgegeben. Heißt das, dass sie jetzt da nochmal einen Rechtsschützen auch noch mit Tyson Barry? Bedeutet das, dass sie bei Karlsson da auch noch mit dabei sind? Also, es ist noch interessant, der letzte Tag, der Freitag, ist wahrscheinlich dann trotzdem der uninteressanteste, weil alle großen Trades vorher schon durchgegangen sind. Aber insgesamt, diese Trade-Deadline echt sehr, sehr interessant. Und jetzt ist halt die Frage, welcher Spieler bringt dann seiner Mannschaft den Cup oder wird es eine Mannschaft, die fast gar nichts gemacht hat jetzt zur Trade-Deadline, die sich dann den Stanley Cup holt?
Wir waren trotzdem. Wir hatten gar nichts gemacht. Ich meine, im Osten drehen die alle völlig durch.
Ja, aber so Tampa oder Dallas hat wenig gemacht und das sind natürlich jetzt nicht die absoluten Favoriten. Hat Tampa nicht
1200 Draftpicks für irgendeinen abgegeben?
Ja, Tanner Jeannot haben die geholt. Ja. Und das ist halt jetzt auch kein großer Name. Dallas hat sich Dadonov geholt für Gurianov war der Tausch mit wem? Also auf jeden Fall, Dadonov ist gekommen, war ja mal in Florida, war aber jetzt nicht mehr in Florida. Auf jeden Fall keine großen Trades von Mannschaften, die ja doch auf jeden Fall Ambitionen auch auf den Stanley Cup haben.
Aber ein paar gibt's noch. Ich habe gerade meine Liste aufgemacht, wenn auch so getradet werden könnte. Brock Besser, ja. Max Domi, Jon Klingberg. Ja gut, dann wird schon so Nick Smalls. James Van Riemsdyk, ja, also die, klar. Und Erik Karlsson, also die ganz Großen sind fast alle weg, aber wer weiß denn, was noch so passiert.
Dadonov war natürlich in Montreal. Ja, also da war jetzt Florida, Ottawa, Vegas, Montreal, jetzt Dallas. Also das Ganze seit 2019. 1, 2, 3, 4, jetzt die fünfte Mannschaft seit 2019. Das geht nur, wenn du keine Familie hast oder eine Familie, die sehr, sehr leidensfähig ist.
Ja, wo man sagen muss, ich habe auch mit Marco Sturmer drüber gesprochen, der hat es am Ende seiner Karriere auch so gemacht, dass die Familie einfach in Boston geblieben ist und oder dann glaube ich in Florida oder Boston, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er dann quasi nur alleine. Also diese ganzen Wechsel da am Ende, Los Angeles und Washington und wo er überall war, Vancouver, der ist dann alleine immer hingegangen. Ne? War ja immer nur ein paar Monate oder teilweise nur ein paar Wochen.
Die DEL mit dem entscheidenden Wochenende, Freitag und Sonntag, und die Trade Deadline endet auch am Freitag und dann geht's in Richtung Playoffs, schön langsam auch in der NHL. Wir freuen uns drauf. Bernd Schmickerath, vielen Dank.
Christoph Fetzer, sehr gerne, auch an dich vielen Dank und auch vielen Dank an Sebastian.
Und ja, genau, vor allem an Sebastian, schönen Dank, Back of Pucks. Wenn ihr nächste Woche dann die NHL-Kolumne von Bernd lesen wollt, www.steady.com/bisselhockey, nächste Woche bist du wieder dran, oder? Ja. Und natürlich wollen wir jetzt dann nächste Woche, erst verabschieden wir uns von vier Mannschaften in der DEL, die halt nicht in die Playoffs kommen. Es sind ja genau fünf, es sind ja gar nicht vier, es sind fünf, die nicht in die Playoffs kommen, von denen verabschieden wir uns. Dann machen wir natürlich Playoff-Vorschauen als Texte
und Podcast. Dann sind auch direkt wieder zwei weg.
Genau. So geht's weiter die nächsten Wochen. Podcast, kennt ihr, Texte, lernt ihr kennen. steady.de/bisselhockey. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.